Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafief, willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin. Der Sahelstaat Senegal, ein Land am Scheideweg. Der Grund, ein Machtkampf im Inneren. Die UN-Friedensmission in der Sahelzone, die Vereinten Nationen, sie wirken hilflos angesichts der Lage in der Region. Wie kann es weitergehen? Eine Einschätzung aus New York. Kriminalität in Israel, die Gewalt in den arabisch geprägten Städten nimmt zu. Und der Marsch der Kinder vor 60 Jahren, entscheidend für den Erfolg der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Militärputsche in der Sahelzone, zuletzt in Niger, eine ganze Region, die immer instabiler wird, in der sich Menschen vom Westen abwenden, ihre letzte Hoffnung darauf setzen, dass ihre Armeen sie retten vor Gewalt und Armut. Die Situation rund um Niger, sie spitzt sich zu. Die anderen Putschstaaten Mali und Burkina Faso stellen sich demonstrativ an die Seite Nigers gegen jede militärische Intervention von ECOWAS. Wir blicken in den Sahelstaat Senegal, das Land ganz im Westen der Sahelzone, ein direkter Nachbar von Mali. Wir treffen dort ein Land an, das am Scheideweg steht, weil sich der amtierende pro-westliche Präsident und sein anti-westlicher Konkurrent einen Machtkampf liefern. Ousmane Sanko heute in Haft im Hungerstreik auf der Intensivstation. Seine Anhänger bangen um sein Leben. Über die Lage im Land Stefan Ehlert.
Seit Monaten kommt es immer wieder zu Protesten auf den Straßen Dakars und anderer Städte in Senegal. Sie entzünden sich am Schicksal eines Mannes, Ousmane Sonko. Nach seiner Inhaftierung Ende Juli trat er in den Hungerstreik und rang bis vor kurzem auf der Intensivstation einer Klinik in Dakar um sein Leben. Kurz nach seiner Festsetzung Ende Juli gab der 49-Jährige dem französischen Sender France 24 noch ein Interview. Ich bin willkürlich verhaftet worden. Es gibt weder eine Entscheidung der Justiz noch der Regierung, mich festzuhalten. Es ist eine willkürliche Inhaftierung und Verletzung all meiner Rechte. Seit bald 3 Wochen ist Sonko im Hungerstreik, um gegen seine Inhaftierung zu protestieren, aber auch dagegen, dass er zu den Präsidentschaftswahlen 2024 nicht mehr antreten darf. Juristisch ist das nicht geklärt, aber sein Name wurde aus der Kandidatenliste getilgt. Seine Partei, die Patriotischen Afrikaner Senegals für Arbeit, Ethik und Brüderlichkeit, kurz PASTEF, wurde von den Behörden aufgelöst. Doch die Parteiführung gibt sich unbeeindruckt. Man werde an Sonkos Zielen festhalten, sagte sein Stellvertreter Madie Bodge im Interview mit dem ARD-Studio Nordwestafrika. Eine Vision kann man nicht töten, wenn solch eine Vision die Massen ergriffen hat. Millionen Senegalesen hier und in Afrika und auch in der Diaspora. Ich denke, wir machen weiter mit unserem Projekt. Dieses Projekt sieht den Machtwechsel vor, eine Ablösung der Regierungskoalition. Seit 2012 ist der pro-westliche Macky Sall Präsident in Senegal, bekannt für seinen rigiden Politikstil. Er selbst tritt nicht mehr an, scheint aber seiner Koalition die Macht sichern zu wollen. Beobachter sagen, es habe zu viele Korruptionsfälle gegeben. Die herrschende Elite befürchte, dass eine neue Regierung diese aufdecken könne. Sonko, der Herausforderer, war schon 2019 als Dritter aus dem Präsidentschaftsrennen hervorgegangen. Seitdem hat er mit seinem populistischen, strikt antifranzösischen und antiwestlichen Kurs weitere Anhänger gewonnen. Mit oder ohne Sonko, wir bleiben auf Kurs, sagt Guy Marius, ein Vertrauter Sonkos und Abgeordneter der Partei PASTEF im nationalen Parlament. Wir kämpfen denselben Kampf, um aus dem monetären Gefängnis Senegals und Afrikas, dem Franc CFA, auszusteigen und das Verhältnis Senegals zum Rest der Welt radikal zu verändern. Der Ausstieg aus der Gemeinschaftswährung Franc CFA ist schon länger eine populäre Forderung in Westafrika. Eine eigene Währung zu schaffen, die nichts mehr mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich und dem Euro zu tun hat, das ist auch eines der Ziele Ousmane Sonkos und seiner Getreuen. Sonkos Tendenzen zu Homophobie und eine latente Frauenfeindlichkeit haben seiner Beliebtheit keinen Abbruch getan. Sonkos Anhänger, droht sein Vertrauter Guy Marius, würden seine Haft und seinen möglichen Tod nicht ohne weiteres hinnehmen.
No justice, no peace.
Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Warum? Die willkürliche Verhaftung des Oppositionsführers Ousmane Sonko belastet den Frieden, die Stabilität und den sozialen Zusammenhalt in Senegal.
La cohésion sociale au Sénégal.
Zuletzt waren die Proteste etwas abgeflacht. Eine allgemeine Müdigkeit hatte sich breit gemacht über das endlose juristische und politische Hickhack um Sonko. Vor 2 Jahren wurde er wegen Vergewaltigung angezeigt. Doch das Verfahren endete mit einem Urteil wegen Verführung der Jugend. Nun werden ihm Tatbestände der Staatsgefährdung angelastet, von Terrorismusförderung bis Aufruf zur Gewalt. Selbst Experten, die Sonko sehr kritisch sehen, sagen, dass ihm mit Mitteln der Justiz Unrecht angetan worden sei. Nun aber bestehe die Gefahr, dass der zeitweilig mit dem Tod ringende Sonko zum Märtyrer würde, sagt der politische Analyst Mamadou Sy Albert in Dakar.
Ousmane Sonko symbolise aujourd'hui, c'est une victime.
Ousmane Sonko ist heute ein Symbol. Er ist ein Opfer von Machtmissbrauch, Opfer einer verrotteten Demokratie und schlechter Regierungsführung. Und jetzt wird er zum Symbol für die Verteidigung der Demokratie. Das hat dazu geführt, dass er so viel Unterstützung genießt. Dass sich der Präsident in dieser fragilen Phase für einen Militäreinsatz gegen Niger ausspricht, kann die Proteststimmung noch zusätzlich anheizen. Denn große Teile der Bevölkerung lehnen eine Militärintervention in Niger ab. Alioune Tin ist Vorsitzender des Africa Jom Center, einer Menschenrechtsorganisation. Er mahnt zum Dialog von Regierung und Opposition und sieht Senegal an einem Scheideweg zwischen Gewaltausbrüchen auf der einen Seite und einer friedlichen Lösung auf der anderen.
Et qu'on trouve des compromis dynamiques qui nous permettent de sortir de cette situation.
Wir brauchen eine Dynamik der Verständigung. Wir brauchen Kompromisse, um aus dieser Situation herauszukommen. Die politischen Gefangenen müssen freigelassen werden. Ousmane Sonko muss freigelassen werden. Doch möglicherweise ist es dafür zu spät. Auch Tage nach seiner Verlegung auf die Intensivstation gibt es über den Gesundheitszustand Ousmane Sonkos keine wirklich guten Nachrichten.
Verhärtete Fronten und das Hoffen auf einen Kompromiss. Soweit der Bericht von Stefan Ehlert. Wir bleiben thematisch in der Sahelzone und blicken nach New York. Der Rauswurf aus Mali. Die Vereinten Nationen, so scheint es, stehen mit ihrer Friedensmission in dieser Region vor einem Scherbenhaufen, machen damit ein Vakuum möglich, das terroristische Islamisten und Russland zu nutzen wissen. Was können die Vereinten Nationen tun? Wie groß ist der Spielraum, der bleibt, um den selbstgesteckten Zielen gerecht zu werden? Antje Passenheim mit einer Bestandsaufnahme.
Die Krise, die sich in der Sahelzone entwickelt, ist für die Vereinten Nationen unter Umständen eine größere Herausforderung als Russlands Krieg in der Ukraine.
The crisis that is emerging in the Sahel is a huge challenge to the UN. In some ways it's an even bigger challenge than Russia's war on Ukraine.
Das sagt UN-Beobachter Richard Gowen vom Think Tank Crisis Group in New York. Sicher, die Möglichkeiten der Vereinten Nationen in der Ukraine seien begrenzt, doch in der Sahelzone seien die UN mit Friedenstruppen, präventiven Einsätzen und humanitärer Hilfe bisher ein großer Player. Dem setzen afrikanische Militärführer immer mehr Widerstand entgegen. Im Juni macht der malische Außenminister Abdoulaye Diop vor dem Sicherheitsrat klar. Die Regierung von Mali fordert den unverzüglichen Abzug der MINUSMA. Die Blauhelm-Mission, der auch hunderte deutsche Soldaten angehören, sei gescheitert und Teil des Problems geworden. Wenige Tage später beschließt der Sicherheitsrat notgedrungen das Ende der Mission, die die Regierung in Mali eigentlich stabilisieren sollte, gegen extremistische Terroristen. Mali hat mit seinem Rauswurf ein Signal für andere Staaten gesetzt, möglicherweise auch für die Putschisten in Niger. Wenige Wochen später, sagt Gowen. Ich denke, Malis Aktion hat anderen Militärführern in der Region demonstriert, dass sie die UN und den Westen herausfordern können und damit davonkommen.
Challenge the West. And get away with it.
Nach der Machtübernahme des Militärs in Mali und Burkina Faso sind UN-Blauhelme und Soldaten der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich nicht mehr erwünscht. In der Sahelzone haben wir eine Reihe von Putschen gesehen. Wir haben gesehen, wie Militärs näher an Moskau herangerückt sind. Während der Einfluss der Vereinten Nationen in Westafrika schrumpft, wächst der von Russland. Mali und Burkina Faso orientieren sich längst in Richtung der russischen Wagner-Gruppe. Der Chef der Söldnertruppe Jewgeni Prigoschin lockt mit dem Versprechen, die Dschihadisten zurückzudrängen. Im Niger seien dafür lediglich 1000 seiner Männer nötig, schrieb er auf dem Messaging-Dienst Telegram. Im Austausch bekommt die Söldnertruppe Verträge für den Abbau von Rohstoffen in diesen Ländern. Besorgt äußerte sich Washingtons stellvertretender UN-Botschafter Robert Wood. Wir können nicht ignorieren, dass die Wagner-Gruppe Menschenrechtsverbrechen begeht und den Schutz und die Sicherheit von Zivilisten, Blauhelmen und UN-Personal gefährdet. Sie behindern die Arbeit der UN-Friedenssoldaten. Und nicht nur scheitern sie damit, der Bedrohung von gewalttätigen Extremisten zu begegnen, sie tragen noch dazu bei, dass diese Bedrohung wächst. UN-Diplomaten in New York meinen, es sei falsch und auch gefährlich, alles, was in der Sahelzone passiere, auf Russland zu schieben. Aber Russland ziehe durchaus den Vorteil aus dem chaotischen Zustand der Region. Und Moskaus Unterstützung bestehe unter anderem darin, die Vereinten Nationen vorzuführen. Der Sicherheitsrat sieht derweil recht gelähmt zu. Und das liegt auch daran, dass auch die afrikanischen Länder untereinander uneins über die Entwicklungen in der Sahelzone sind. So beschreiben es Diplomaten am Rande des Gremiums. Offen darüber reden wollen sie nicht. Die UN hätten nicht die Ressourcen, um der Sicherheits- oder der humanitären Krise in der Region zu begegnen, sagt Michelle Gavin vom Think Tank Council on Foreign Relations.
Yes, the UN has responsibilities there, but
ja, die UN haben dort Verantwortung, aber haben sie auch die passenden Werkzeuge, um die Probleme dort tatsächlich anzugehen? Das ist eine große Frage. Ich denke, was die Vereinten Nationen bislang an Mitteln hatten, war unzureichend. Die Vereinten Nationen selber könnten natürlich nicht die fundamentalen Probleme der Regierungen in der Region lösen, den Jobmangel, die Folgen des Klimawandels, die diese Länder ausbadeten, so die ehemalige US-Botschafterin in Botswana, die während der Obama-Regierung als Direktorin für Afrika im Nationalen Sicherheitsrat saß. Die UN und andere externe Akteure, die versucht haben, Sicherheit in die Sahelzone zu bringen, sind damit gescheitert, weil sie das Problem vorrangig als militärisches gesehen haben. Dabei liegen die Wurzeln der Probleme in der Regierungsführung. Die Ziele, die da angestrebt werden, können nicht mit militärischen Mitteln erreicht werden. Ob in Westafrika oder im Sudan, wer es mit bewaffneten Akteuren zu tun habe, deren Legitimität in Frage stehe, könne kaum etwas Nachhaltiges erreichen. Das sei eine Herausforderung für alle und erst recht für die Vereinten Nationen, sagt Gavin. Was als anti-westliche Stimmung verstanden wird, ist eigentlich eine Stimmung gegen den Status quo. Der Westen wird als mächtig wahrgenommen, als Strippenzieher, als Wirtschaftsmacht, die viele ehemalige Kolonien nach wie vor an Paris bindet. Die Menschen in der Region sind nicht per se gegen externe Hilfe. Sie sind einfach frustriert vom Stand der Dinge. Sie wollen den Wandel. Ein Weg für künftige UN-Missionen könne es daher sein, mehr verschiedene UN-Programme und Institutionen darin zu integrieren, etwa das UN-Entwicklungsprogramm.
Wie kann es weitergehen mit dem Engagement der Vereinten Nationen in der Sahelzone? Rück- und Ausblicke von Antje Passenheim. Die Kriminalitätsrate steigt, wenn Politik und Staat nicht für Sicherheit sorgen, weil die Gesetze, weil Gelder nicht reichen, weil die Polizei zu wenig tut, soziale Brennpunkte nicht bekämpft werden. All das ist bekannt. Wir wollen nach Israel schauen. Dort sorgt Finanzminister Smotrich erneut für Aufregung. Er will das Geld, das den arabisch geprägten Städten und Kommunen in Israel bereits zugesagt und verplant wurden, nicht auszahlen. Den Gemeinden fehlen damit rund 73 Millionen Euro. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden haben sich zusammengetan, ein Zelt aufgebaut vor dem Regierungssitz von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Mit ein Grund: Die Kriminalitätsrate in ihren Gemeinden ist drastisch gestiegen. Sie sagen, das Geld fehle für die Verbrechensbekämpfung, Gewalttaten würden nicht gesühnt. Bettina Meyer hat ein Dorf im Norden Israels besucht, hat mit denen gesprochen, die von der Gewalt betroffen sind.
Zwei kleine Jungs fahren auf drei Rädern um die Wette hier im Innenhof eines alten Mehrfamilienhauses im arabisch geprägten Dorf Jizr al-Zarqa im Norden Israels. Ein kahler Betonplatz, vergitterte Fenster, Plastikstühle und Einschusslöcher in einer Metallverkleidung an der Wand. Anissi Amash starrt sie an. Vor drei Wochen saßen sie, ihre Tochter und Verwandte, nach einer Hochzeit zusammen, tranken Kaffee, als ein maskierter Mann das Feuer eröffnete. Ich fing an zu schreien, was machst du? Ich habe erst nicht verstanden, was passiert. Rasha sagte zusammen, ich habe geschrien. Rasha Amash, Anissis 28-jährige Tochter, verteilte süßes Gebäck, als sie die Schüsse trafen, erzählt ihre Mutter. Dabei hält sie ein Bild ihrer Tochter fest umklammert. Darauf zu sehen, eine hübsche junge Frau mit langen schwarzen Haaren, geschminkt, lächelnd. Anissi fällt es schwer zu sprechen. Ich kann nicht schlafen. Ich habe Albträume von diesem Moment, als Rasha mich noch umarmen und schützen wollte, wie sie sich auf meine Beine lehnte, als sie getroffen wurde. Immer wieder sehe ich vor mir, wie Rasha mich umarmen wollte, bevor sie starb. Rasha wird zusammen mit ihrem 19 Jahre alten Cousin Mohammed getötet, der gerade seinen Schulabschluss gemacht hatte. Er sei ein guter Junge gewesen. Warum der Mann auf sie geschossen habe, könne sie sich nicht erklären, sagt Anissi. Anissi zeigt auf einen Bildschirm an der Wand. Er überträgt die Bilder einer Sicherheitskamera, die den Innenhof der Familie filmt. Da sehen Sie den Hauseingang. Da ist der Mörder reingekommen und ist da stehen geblieben. Wir saßen da. Er hat zuerst auf Rasha geschossen und dann auf Mohammed, ohne Gewissen. Er stand genau hier. Die Kamera habe alles an jenem 21. Juli aufgezeichnet. Die Polizei habe sie befragt und das Video mitgenommen, sagt Anissi. Wir haben nichts mehr von der Polizei gehört. Wenn die israelische Polizei etwas herausfinden will, setzen sie Hubschrauber ein. Es gibt Kameras. Sie hätten ihn fassen können. Aber die Polizei will uns arabischen Israelis nicht helfen. Stellen Sie sich vor, der Mörder läuft frei herum. Die Polizei interessiert sich nicht für uns. Diesen Satz hat Youssef Jabarin schon oft gehört. Bis vor zwei Jahren war er Abgeordneter im israelischen Parlament für die arabisch-israelische Hadash-Partei. Er dokumentiert die Gewalttaten in den arabisch-israelischen Gemeinden. Er habe oft gesehen, dass die Polizei nach Attentaten kaum ermittelt. In den wenigsten Fällen wird jemand angeklagt, sagt er und fügt hinzu.
Es gibt keinen Plan, keine Jobs, kein soziales Netzwerk für arabisch-israelische Jugendliche in unseren Städten. Zehntausende arbeiten nicht, gehen nicht zur Schule, zur Uni. So ist es leicht für kriminelle Banden, sie zu rekrutieren. Ein Polizeichef einer großen arabisch-israelischen Stadt hat mir erzählt, dass er nicht genug Geld zur Verbrechensbekämpfung hat. Die Unterschiede zu Städten mit jüdisch-israelischen Einwohnern sind groß, auch was die Zahl der Polizeistreifen angeht.
Das Problem habe sich verschlimmert, seit der rechtsradikale Politiker Itamar Ben-Gvir das Amt des Ministers für nationale Sicherheit in der Netanyahu-Regierung übernommen habe, sagt der stellvertretende Bürgermeister der arabisch-israelischen Stadt Umm al-Farm, Bajdi Jamil. Die Stadt liegt 30 Minuten östlich vom kleinen Dorf Jizr al-Zarqa und hat mit besonders vielen Straftaten zu kämpfen.
Ben-Gvir hat die Pläne der vorherigen Regierung gestoppt, Budgets gestrichen. Die Mordrate hat sich hier mehr als verdreifacht. Warum machen junge Männer in den Gangs mit? Sie sitzen zu Hause, ohne Arbeit. Jemand kommt und bietet ihnen 2.400 Euro an, um auf jemanden zu schießen. Bei der Bank bekommen junge arabische Israelis keine Kredite. Sie gehen zu den Gangs. Und wenn sie deren Geld nehmen, sind sie deren Geisel.
الحصول على المصاري والعيش ببلاش.
يلا بوس.
Zurück in Jisal Sarka, im Wohnzimmer von Anissi Amash, küsst ihr kleiner dreijähriger Sohn das Bild der getöteten Schwester, das Anissi umklammert hält. Erst kürzlich hat die Netanyahu-Regierung verkündet, sie wolle eine Kommission zur Bekämpfung von Verbrechen in arabischen Städten einsetzen. Doch nur ein Mitglied der Kommission soll arabisch-israelischer Herkunft sein.
Arabische Israelis, sie fühlen sich von ihrem Staat im Stich gelassen. Bettina Meyer mit einer Reportage aus dem Norden des Landes. I have a dream. Diese starken Worte von US-Bürgerrechtler Martin Luther King sind sicher vielen im Ohr. Er hielt seine Rede am 28. August 1963, also vor 60 Jahren, beim großen Marsch auf Washington. Weniger bekannt ist der sogenannte Marsch der Kinder, nur wenige Wochen zuvor. Hunderte, dann Tausende von Kindern und Jugendlichen waren auf die Straßen von Birmingham in Alabama gegangen, hatten demonstriert gegen Ausgrenzung und Unterdrückung, für gleiche Bürgerrechte. Die Polizei reagierte mit äußerster Gewalt. Hunderte wurden festgenommen, die Bilder gingen um die Welt, waren entscheidend für den späteren Erfolg der Bürgerrechtsbewegung. Ralf Borchert ist in Birmingham gewesen, hat dort mit Jugendlichen gesprochen und mit Augenzeugen und Aktivisten von damals.
Wenn Janice Kelsey zu Hause in Birmingham über das Jahr 1963 spricht, leuchten ihre Augen und gleichzeitig spiegelt sich in ihrem Gesicht der Ernst der Situation damals. Sie war gerade 16 geworden.
That particular day, May 2nd, 1963.
An diesem speziellen Tag, dem 2. Mai 1963, habe ich meine Pläne nicht mit meinen Eltern besprochen. Ich hatte einige Workshops über gewaltfreies Demonstrieren besucht. Wir hatten Protestsongs eingeübt. Ich fühlte mich vorbereitet.
And so I felt prepared.
Es war der junge Pfarrer James Bevel, der Workshops veranstaltet und Protestsongs mit den Kindern und Jugendlichen eingeübt hatte. Bevel hatte zusammen mit Martin Luther King, schon damals der prominenteste Kopf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, den Plan für einen Children's March, einen Marsch der Kinder, entworfen.
We can get a breakthrough in Birmingham and really break down the walls of segregation.
Wir können in Birmingham einen Durchbruch erzielen und die Mauern der Trennung und Diskriminierung einreißen, sagte King. Am 2. Mai verließen hunderte schwarze Kinder, von ihren Lehrern unterstützt, die Klassenzimmer und strömten zum vereinbarten Treffpunkt der 16th Street Baptist Church.
We walked to 16th Street Baptist Church. We were met by hundreds of other kids.
Es kamen hunderte anderer Kinder dort an. Pfarrer Bevel hat uns in die Kirche gelotst. Wir haben Lieder angestimmt. Es wurden Gebete gesprochen. Dann sind wir Hand in Hand die Stufen der Kirche hinuntermarschiert und haben We Shall Overcome gesungen.
We were stopped by a police officer who was wearing a gun. And carrying a stick.
Wir wurden von einem Polizeibeamten gestoppt. Er trug eine Waffe und einen Schlagstock. Er sagte, wir könnten nicht ohne Genehmigung demonstrieren. Und er sagte, löst eure Formation auf oder ihr kommt ins Gefängnis.
Or you're going to jail.
Sie kamen ins Gefängnis, die Jüngsten erst 6 Jahre alt. Am nächsten Tag marschierten in Birmingham noch mehr Kinder. Mehrere Tausend, auch Erwachsene, demonstrierten.
Our local police commissioner Eugene Bull Connor.
Unser lokaler Polizeichef Eugene Bull Connor forderte Verstärkung an. Es waren Beamte mit Schäferhunden. Die Hunde fielen die Demonstranten an. Es wurden Hochdruckwasserwerfer eingesetzt. Der Wasserstrahl war so hart, dass einer Freundin von mir ein Teil ihrer Haare vom Kopf gerissen wurde. Manche Kinder kamen mit Hundebissen ins Krankenhaus.
And some kids went to the hospital with dog bites.
Die Lage eskalierte. Präsident John F. Kennedy appellierte im Fernsehen an die Einwohner von Birmingham, keine Gewalt anzuwenden.
I call upon all the citizens of Birmingham.
Entscheidend war, sagt Janice Kelsey, dass die Fernsehbilder aus Birmingham um die Welt gingen.
And they filmed it. And it was shown all over the world on television.
Die Bilder des brutalen Polizeieinsatzes sorgten überall in den USA für Empörung.
America was shamed.
Ganz Amerika schämte sich wegen der Gewalt, die Ordnungskräfte Kindern antaten. Was aber konkret die Demonstrationen beendet hat, war die Tatsache, dass den weißen Einzelhändlern in der Innenstadt immer mehr Geld verloren ging. Schwarze hatten schon seit Wochen weiße Geschäfte boykottiert. Jetzt kamen auch keine weißen Kunden mehr, weil sie Angst vor den Demonstrationen hatten. Also kamen die weißen Geschäftsleute an den Verhandlungstisch mit Dr. King und anderen und fragten, was müssen wir tun, damit das aufhört?
They came to the table and said, what will it take to bring this to a close?
Die sogenannte Rassentrennung in Bussen, in Lokalen, in städtischen Einrichtungen in Birmingham wurde offiziell aufgehoben. Die Kinder kamen aus der Haft frei. Und heute? Kalise Benson ist 17. Sie engagiert sich an ihrer Schule und bei öffentlichen Veranstaltungen für das Wachhalten der Erinnerung. Warum schreibt sie Aufsätze, postet, diskutiert bei Veranstaltungen zur Geschichte der schwarzen Bürgerrechte?
Weil mir bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu verstehen. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Früher war ich auch lieber Cheerleader oder bin zum Tanzen gegangen, bis ich verstanden habe, wie wichtig meine Geschichte für mein Bewusstsein ist. Seitdem will ich das mit anderen teilen. Das vorwärts zu bringen, ist wirklich wichtig für mich.
Kalise Benson hat jetzt das Glück, wie sie sagt, auf eine Schule zu gehen, die rund zur Hälfte von Weißen und zur Hälfte von Nicht-Weißen besucht wird, Kindern aus afroamerikanischen, aber auch lateinamerikanischen Familien. Das ist eher die Ausnahme, sagt Janice Kelsey. Noch immer sind viele Schulen in Alabama entweder überwiegend schwarz oder überwiegend weiß. Viele Wohngegenden ebenso.
Ich fühle mich zwar nicht mehr als Bürgerin zweiter Klasse, aber ich weiß, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Wir haben sie noch nicht überwunden, die Vorurteile, Trennungen, Diskriminierungen. Wir haben schon einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es gibt Leute in höchsten Positionen, die das Ziel haben, das Rad zurückzudrehen. Einige der Erfolge, die wir vor 60 Jahren erzielt haben, wieder zunichte zu machen.
Some of the gains that were made 60 years ago.
Bildung sei das Wichtigste, sagt Janice Kelsey, die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung wachzuhalten. Und betont, es ist nicht die Geschichte der Schwarzen, es ist die Geschichte Amerikas.
Because it's not black history, it's American history.
Es ist die Geschichte Amerikas. Eben dieses Verständnis wird heute konterkariert. Von Ron DeSantis etwa, Gouverneur von Florida, Republikaner. Er will Black History aus den Lehrplänen streichen. Ralf Borchert war das über den Marsch der Kinder vor 60 Jahren. War unser Auslandsmagazin und das die Themen. Der Sahelstaat Senegal am Scheideweg, die Vereinten Nationen und ihre Friedensmission in der Sahelzone, zunehmende Gewalt in Israels arabisch geprägten Gemeinden und der Marsch der Kinder in Birmingham. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Ilka-Fief. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.